Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Bayern München gewinnt, Borussia Dortmund verliert und jetzt trennen Platz 1 und 2 8 Punkte. Das kurze Spannungsauflodern ist also erst einmal wieder vorbei und dafür gesorgt hat unter anderem der HSV. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Her mit der Kugel.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 13. Spieltag, auch heute wieder mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter unter @cc_eckner zu finden. Hallo Konstantin.
Servus.
Und mit Christopher Ramm von mirseinrot.de auf Twitter @ramc. Servus Christopher.
Grüß dich.
Ja, wie immer zu Beginn die Frage an euch beide. Was nehmt ihr von diesem Spieltag mit in die Woche? Christopher, vielleicht du als Erster.
Ich nehme mit, dass ja, man immer 100% geben muss, um ein Spiel auch zu gewinnen.
Das passt dann ganz gut zu den Bayern und zu Dortmund.
Ja.
Konstantin?
Die Bundesliga ist tot. Lang lebe die Bundesliga.
Pessimistischer Optimist sozusagen. Wir haben uns überlegt, dass wir wollten eigentlich über das Spiel der Bayern auf Schalke vor allem sprechen. Dann kam dieses 3-1 des HSV gegen Borussia Dortmund am Freitagabend dazwischen. Und ja, das können wir jetzt als Anlass nehmen, auch mal ein bisschen genauer wieder über den HSV zu sprechen und über diese Partie. Konstantin, vorher 7 Pflichtspielsiege in Folge für Borussia Dortmund seit dem 1-5 damals bei den Bayern. Es ist erst die zweite Pflichtspielniederlage für die Dortmunder, aber es war doch unerwartet. 1-3 in Hamburg. Fangen wir mit dem HSV an. Was hat der HSV richtig gemacht?
Seit wann sind denn Niederlagen von Borussia Dortmund gegen den HSV unerwartet?
Die verlieren doch ständig gegen den HSV. Wenn man die letzten Spiele sich anschaut, dann haben sie sich immer schwer getan, ja.
Ja, schwer getan. Da gab es teilweise 4-1 Klatschen zu Hause. Also 1-4 Klatschen zu Hause
gegen den HSV.
Und ein 3-0, kann ich mich noch erinnern.
Aber beim letzten Sieg hat dann Koller noch getroffen, oder?
Schon so lange her?
Ja, ungefähr. Ich denke, Frank Mill war es eher.
Also hattest du mit der Niederlage gerechnet? Fest mit der Niederlage gerechnet?
Ich habe zumindest damit gerechnet, dass Dortmund Punkte lässt. Ja, das muss ich so ganz klar. Also, ich meine, Klammern, andererseits, wenn man es also realistisch sieht, mein Bauch sagte mir, Dortmund wird Punkte verlieren. Der Kopf sagt dann natürlich, okay, normalerweise müssen sie es gegen diesen HSV, der vielleicht nicht mehr ganz so schlecht ist wie der HSV des letzten Jahres, aber trotzdem immer noch eine sehr durchschnittliche Mannschaft darstellt, eigentlich gewinnen. Aber eigentlich so nach den ersten Minuten, beziehungsweise dann nach diesem ersten Treffer, sah es dann doch schon wieder so aus wie ein typischer BVB-Auftritt gegen den Hamburger SV, wobei man jetzt auch nicht die Auftritte so miteinander vergleichen darf. Da gab es ganz unterschiedliche Gründe, warum jetzt der HSV da gewonnen hat. In diesem Spiel hier war es ja doch so, dass die Hamburger ein ganz gutes Pressing gespielt haben, muss man ihnen zugutehalten. Ich denke, sie erkennen auch, dass sie eben mit einer sehr passiven, defensiven Spielweise gegen eine Top-Mannschaft wie den BVB, die auch an einem schlechten Tag natürlich immer noch die Offensivpower haben, wenig ausrichten könnten, denn das ist ja auch in dem Spiel nochmal deutlich geworden. Also in den Momenten, wo man sich ein bisschen hinten hineindrängen lassen hat, da hatten dann die Verteidiger wenig den Dribblings entgegenzusetzen beispielsweise. Und auch so richtig kompakt stand der HSV in dem Spiel am eigenen Strafraum auch nicht. Also im letzten oder im eigenen Defensivdrittel waren immer Lücken da. Also es war eigentlich schon ganz clever vom HSV, dann eben doch mehr ins höhere Pressing zu gehen, die beiden Spielmacher Weigel und Gündogan anzulaufen und eben auch, und das ist nicht ganz unwichtig, eben auch im Gegenpressing dann immer wieder drauf zu gehen, den BVB in Zweikämpfe zu verstricken, das Spiel dadurch ein bisschen unruhig zu machen und den BVB zu schnellerem Aufbauspiel beziehungsweise schnelleren Vertikalpässen zu drängen. Denn dann kommen sie wieder in diesen Rhythmus hinein, den wir auch noch so aus den letzten Klopp-Jahren kennen, also wo es dann sehr unruhig wird, wo es dann sehr unpräzise wird, wo dann die Bälle zu schnell, bisher auf gut Glück nach vorn geschlagen werden beziehungsweise nach vorn gespielt werden. Und das hat eigentlich der HSV ganz gut gemacht. Am Ende des Tages ist es trotzdem so, aus eigener Kraft in dem Sinne wäre es für sie schwer geworden, drei Tore zu schießen, denn man kann pressen und man kann Ball erobern, aber man hat es ja gesehen bei einzelnen Konterversuchen, die dann auf Lasogga gespielt wurden, der meistens so halb links an der Abseitsgrenze starten wollte, beziehungsweise teilweise auch des Öfteren Abseits stand und dann losgestartet ist. Tja, Lasogga ist eben einer, den kannst du eben dann, wenn der Abstand zum Tor 40 Meter ist, zum gegnerischen Tor eben auch nicht unbedingt gebrauchen, denn tja, der kann eben kein Dribbling gewinnen, um sein Leben zu retten. Und deshalb war es ganz gut für den HSV, dass man eben auch die Fehler des BVB nutzen konnte und hat die auch sehr effektiv genutzt. Das muss man ihnen schon zugute halten. An sich ist Hamburg einfach so ein bisschen eine Unbekannte, denn solche Spieler wie Ilicevic und Müller, die können funktionieren in dem Spiel, die können aber auch komplett abtauchen. Und in dem Fall hat es eben gut funktioniert, weil sie in gute Kontersituationen kamen, Holtby das Gleiche. Und dann können sie ihre Geschwindigkeit ausspielen, aber deshalb, der HSV ist eben auch aktuell relativ schwer einzuschätzen, denn ich meine, ich habe jetzt, wenn man sich mal anschaut, die letzten sechs Spiele des HSV, das war Niederlage, Unentschieden, Sieg, Niederlage, Unentschieden, Sieg. Und genau das stellt eigentlich so den HSV ganz gut dar, ist eben in dem Sinne sehr durchschnittlich irgendwo und von guten Auftritten gegen Dortmund bis zu traurigen Vorstellungen ist da alles dabei.
Christopher, wir haben, glaube ich, zuletzt über den HSV gesprochen nach dem ersten Spieltag, nach der 0-5 Niederlage gegen die Bayern. Da waren sie schon deutlich passiver und haben vielleicht mal an der Mittellinie dann mal ein bisschen gepresst, aber dann war halt keiner vorne, um den Angriff zu starten. Glaubst du, dass Borussia Dortmund auch ein bisschen überrascht war, dass sie ja in dem Fall gegen eine Top-Mannschaft deutlich, deutlich mutiger gepresst haben?
Glaube ich nicht unbedingt. Hamburg hat jetzt irgendwie schon gezeigt, oder Lapadias, Hamburg hatte schon gezeigt, wo ungefähr die Richtung hingeht, nämlich viele Zweikämpfe führen, sind aktuell auch die Mannschaft in der Bundesliga, die die meisten Zweikämpfe führen, haben auch die fünf meisten Fouls, also das ist halt vom, ergibt sich natürlich in gewisser Weise, aber zeigt halt schon, in welche Richtung es geht, das ist ein ziemlich kampfbetontes Spiel. Sie haben auch relativ viele abgefangene Bälle, was sich dann auch wiederum aus der Zweikampfführung ergibt, dass da irgendwelche Fehler in der Ballan- und Mitnahme passieren bei den Gegenspielern. Also von der Grundvoraussetzung her war es klar. Ich glaube, das Hauptproblem aus Dortmunder Sicht, um es mal vielleicht so rum aufzulösen, weil ich glaube, da sind Konstantin und ich sind uns da einig, dass es wohl daran lag, dass der BVB gerade die erste Halbzeit verschlafen hat. Und da möchte ich zwei Gründe aufführen. Zum einen ist es halt dieses Freitagsspiel, was, glaube ich, ziemlich schwierig war nach der Länderspielpause. Das hat man auch schon bei den Bayern gemerkt, als sie den Punktverlust gegen Frankfurt hatten, dass da diese kurze Phase, dieser Rhythmuswechsel von Dienstag auf Freitag, dass wohl so viele Automatismen etc. gebrochen hat, dann was auch so von der Aufstellung her, hatte auch Kagawa begonnen, der hatte halt eine ewig lange Anreise, das hat überhaupt nicht funktioniert, Ginter hatte auch einen ganz, ganz schlechten Tag, das ist sicherlich ein Grund, und dann der zweite, den werden, glaube ich, jetzt noch Bayern und Dortmund noch häufiger zu spüren bekommen, gerade wahrscheinlich in Auswärtsspielen, dass halt auch die Platzverhältnisse nicht unbedingt so viel hergeben, also in Hamburg ist es halt im Herbst und im Frühjahr oder sagen wir mal im Winter eigentlich immer problematisch, weil der Rasen halt wirklich sehr, sehr in sehr, sehr schlechten Zustand ist, und so wie er halt die ganze Zeit da über den Platz gehoppelt ist, der Ball, ist es natürlich da auch schwierig, dann gutes Kombinationsspiel aufzuziehen. Da waren halt auch viele kleine Platzfehler drin und Ungenauigkeiten, und Spieler haben sich ziemlich oft verschätzt. Das war sicherlich auch ein Grund, warum es jetzt nicht hundertprozentig lief auf Dortmunder Seite.
Wobei beim 1-0 der Ball in der Luft war, Sokratis stoppt ihn dann Holtby zurecht, der mit dem tollen Pass auf Ilicevic, Foul Bürki, Elfmeter Lasogga drin, 2-0, Ginter hat den Ball am Fuß, spielt den Fehlpass, 3-0, gut, das Eigentor würde ich jetzt nicht als wirklichen Fehler bezeichnen, sondern ist halt unglücklich in der Situation. Bei den Gegentoren waren, glaube ich, kann man die Fehler nicht auf den Platz schieben.
Nee, um Gottes Willen, aber also den Gegentoren würde ich jetzt auch nicht generell festmachen, aber natürlich die eigene, das war halt noch so ein weiterer Grund, der natürlich noch hinzukam, aber jetzt so vom eigenen Spiel, wenn du die drei individuellen Fehler ausklammerst oder sagst, du machst vielleicht nur in Anführungsstrichen ein pro Spiel, dann kann Dortmund das halt abfangen, weil sie die offensiven Qualitäten haben. Da waren sie sicherlich gerade in den ersten 45 Minuten gehemmt. Das ist dann im zunehmenden Spielverlauf auch immer besser geworden. Also Dortmund hätte ja auch gut und gerne 3-3 oder 4-3 gewinnen können von den Chancen her. Das darf man, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen. Das ist wahrscheinlich, wie du es ja auch gerade beschrieben hast, die Szenen, das Problem, was Tuchel halt noch nicht gänzlich aufgelöst hat. Ist vielleicht auch mal ein Punkt, den halt Konstantin halt beantworten könnte. Also gerade beim zweiten Tor wirkt es halt schon, oder waren die aufrückenden Außenverteidiger natürlich an der Stelle schon ein gewisses Problem, dass Weigl dann, jetzt muss ich überlegen, gegen Holtby sich da so eindrehen lässt, weil er dann auf die Außenverteidigerposition rutschen musste nach dem Fehlpass. Diese hochstehenden Außenverteidiger, ja, machen Dortmund jetzt schon eine gewisse Zeit lang Probleme. Bin mal gespannt, wie Tuchel das halt auflösen will, aber vielleicht auch mal eine Frage an Konstantin.
Ja, Konstantin, was können Sie da besser machen? Also zunächst kommt der Fehlpass von Ginter.
Das ist entscheidend.
Genau, also, aber dann war der BVB aber auch die Viererkette oder beziehungsweise die drei, vier, die noch im 16er gestanden haben, waren zu passiv gegen Müller auch. Der hat ja ewig Zeit, hätte man da nicht einfach mit Hummels zum Beispiel mehr draufgehen können. Klar, ich glaube, Hummels hat auch noch Weigl gedeutet, pass auf den Holtby auf. Hat dann
ja, alles gut, nicht aber funktioniert.
Holtby Holtby kommt ja mit Tempo. Ja, ja, klar. Ja.
Also, ja, aber bei Weigl steht
auch relativ Weigl
schlecht, weil er da irgendwie versucht, den Abstand richtig einzuhalten zwischen Hummels und ihm.
Eben, also er versucht, die innere Schnittstelle zuzumachen, und das ist ja eigentlich der richtige Weg, dass der Pass dann von Müller auch so exakt kommt, dass den Holtby mitnehmen kann und die Dynamik nutzt, um an Weigl vorbeizukommen und abzuschließen. Ja, das da muss man dann dem Gegner auch einfach zugutehalten, dass es gut rausgespielt hat. Also das muss man dann vielleicht auch mal anerkennen.
Wobei natürlich in der Entstehung das ein Riesenbock war.
Ja, das genau. Also ja. Ich finde auch, es ist problematisch jetzt in der Szene über die aufrückenden Außenverteidiger, in dem Fall wäre es dann Schmelzer auf der anderen Seite zu sprechen. Ginter hat den Ball außen und spielt quasi wieder zurück ins Zentrum, sogar ein bisschen nach hinten oder zumindest zur Seite. Da darf einfach kein Fehlpass entstehen. Das ist wie jetzt, was wir auch letzte Woche, beziehungsweise vor der Länderspielpause diskutiert hatten, ja vor der Länderspielpause, ne? Das Spiel gegen Schalke.
Ja. Waren ja auch so zwei individuelle Fehler.
Eben, also Hummels spielt einen Fehlpass, der von Goretzka abgefangen wird, der dann auf Sané weiterleitet, also den Konter einleitet. Hier war es eben dann Müller, der den Ball abfängt und dann den Gegenangriff einleitet, wie auch immer. Aber solche Pässe, wenn du solche Fehlpässe spielst, brauchst du dich nicht zu wundern, dass du dann Tore kassierst. Ähnlich ja auch dieser Sokratis-Fehler. Also ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Oder was da überhaupt, also das war eine ganz surreale Szene in meinen Augen. Ich habe es gesehen und habe irgendwie gedacht, irgendwas stimmt jetzt irgendwie in der ganzen Situation nicht, weil er lässt einfach den Ball von seiner Brust abtropfen.
Brustpass. Er hat seine Brust zu breit eingeschätzt.
Ja, also
der klassische Brustpass, wenn er richtig ausgeführt wird, ist schon was Schönes, muss man schon sagen.
Gut, aber
wenn er halt dann
blub runterfassen wollte, denn genau. Vor ihm stand nur Holtby.
Ja.
Weil, also mir hat ein Dortmund-Fan dann, also einen, den ich kenne, der ein Dortmund-Fan ist, hat mir geschrieben, ob vielleicht Sokratis gesagt hat, er hat ein Trampolin auf seiner Brust kleben. denn ich weiß nicht, wie er den Ball 10 Meter nach vorn bringen wollte mit seiner Brust. Denn ganz ehrlich, da stand vor allem Holtby.
Genau, ja, mit der richtigen Körperspannung, also ich glaube 5 Meter kannst du schon zusammenbringen.
Und ja, aber also wenn einer Körperspannung hat, dann ist es ja eigentlich Sokratis.
Ja, aber der ist wirklich eher so runtergefallen als.
Also ja, es ist, also, aber solche Sachen dürfen einfach nicht passieren. Ja. Also, oder man darf sich da nicht wundern, wenn man solche Fehler macht, dass man Tor kassiert. Jetzt bei diesem Ginterpass zum Beispiel, wenn wir die aufrückenden Außenverteidiger sprechen, also Ginter ist ja der Rechtsverteidiger, stand ja jetzt nur so halb aufgerückt, will sich ja eigentlich im Spielaufbau sogar einschalten. Der Ball ferne, Außenverteidiger Schmelzer rückt auf, dem mache ich überhaupt keinen Vorwurf, weil ganz ehrlich, in solchen Situationen, wenn die Mannschaft aufrückt, dann darf eben Ginter so einen Fehlpass, vor allem so einen Pass nach hinten, so einen Pass nach innen, wo ein Hamburger auf den Passweg schon lauert, also den Passweg quasi schon bewacht, dann darf ich diesen Pass nicht spielen. Ansonsten müssen immer 8 Mann hinter dem Ball bleiben, übertrieben gesagt, weil ich könnte ja einen Fehlpass spielen. Also ich, gerade in solchen ersten Aufbauphasen, ist es eben sehr ungünstig. Und ganz ehrlich, das Beste ist, man lässt eben so einen wie Ginter im Aufbau relativ raus. Sicherlich Gündogan und Weigl spielen auch zum Teil Fehlpässe. Aber wenn die mal Fehlpässe spielen, dann erstens eher nach vorn, was immer eine ganz andere Situation ist. Weil Ginter hat ja in dem Fall quasi einen Konter selber eingeleitet. Hat er quasi schon die Konterrichtung vorgegeben mit seinem Pass. Und deshalb, weiß ich nicht, also es wäre besser, da einfach daran zu arbeiten, dass eben solche Pässe nicht unbedingt passieren, beziehungsweise eben zumindest das ein bisschen zu minimieren, denn es passiert einfach zu häufig jetzt bei Dortmund. Da täuscht dann eben vielleicht auch so ein 3-2 gegen Schalke quasi noch drüber hinweg. Also da wurde vielleicht gar nicht so darüber diskutiert, was da eigentlich für Defensivschnitzer gemacht wurden, nur die wurden jetzt gegen den HSV auch wieder gemacht. Man hatte, wenn man das zusammenzählt, am Ende natürlich schon die Chancen auch, um noch zu gewinnen. oder vielleicht mal einen Fehler weniger, wenn man nur 2-0 zurückliegt und dann eben nicht noch das Hummels Eigentor kassiert, dann hat man noch eine Chance, mindestens noch einen Punkt zu holen. Wobei eben dann das 3-0 war eben dann so ein letzter Nackenschlag. Aber solche Fehler dürfen einfach nicht passieren. Ich würde es jetzt an der Stelle nicht mehr unbedingt auf die Defensivstaffelung schieben.
Christopher, was man dem HSV natürlich zugutehalten muss, ist, dass sie das bei den ersten beiden Toren dann super gespielt haben. Also der Pass von Holtby auf Iličević vor dem Elfmeter war stark und der von Müller auf Holtby vor dem 2-0 war auch stark. Also ist es wahrscheinlich so, gegen gute Mannschaft kriegst du wenige Chancen und die wenigen, die sie bekommen haben durch die Fehler des BVB, haben sie dann doch sehr, sehr gut genutzt.
Ja, überraschenderweise halt gut genutzt. Ich meine, das erste Tor wirklich fand ich eigentlich noch eklatanter, weil selbst beim zweiten waren ja eigentlich noch Möglichkeiten da, noch genügend einzugreifen, und wenn es einfach nur durch ein taktisches Foul ist. Nichtsdestotrotz, ja, ist natürlich, liest sich jetzt statistisch natürlich ein bisschen besser, weil jetzt durch die drei Treffer jetzt über die Anzahl, also die erzielten Tore jetzt größer sind als die Anzahl der Spiele. In der Summe der, in der gesamten Saison, wenn wir jetzt auf den HSV blicken, ist es natürlich offensiv noch viel zu wenig. Also haben jetzt gegenwärtig irgendwie 12,3 Torschüsse. Davon gehen nur 3,3 aufs Tor. Das ist mit einer der schlechtesten Werte in der Bundesliga überhaupt.
Und das ist der schlechteste. Ingolstadt, ja, und Hamburg haben beide eine Schussgenauigkeit, also Schüsse, die aufs Tor gehen, von 27%. Keiner ist schlechter.
Ja, wenn der, ja, rechne das mal aus. Also wenn du jetzt dreimal aufs Tor schießt und welche Wahrscheinlichkeit ist da, dass da halt mal einer drin ist? Also so war es ja jetzt auch gegen Dortmund im Endeffekt. Also am Ende waren es irgendwie auch nur 3 Torschüsse insgesamt gefühlt in der gesamten Partie. 2 waren drin und dann war halt noch ein Eigentor. Und es war natürlich dann von der Chancenverwertung extrem gut. Aber in der breiten Masse in Spielen, die du hast, wird dir das als HSV halt einfach auch nicht ausreichen. Ich meine, aktuell stehen sie halt irgendwo gesichert im Mittelfeld, aber das Mittelfeld in der Bundesliga ist halt auch sehr, sehr breit. Sie haben, glaube ich, den größten Vorteil, den sie halt aktuell haben, und das ist das, was Labbadia geschafft hat, ist, dass er die Defensive ein Stück weit gestärkt hat. Das hat man auch, weil du jetzt vorhin das Bayern-Spiel schon angesprochen hast. Selbst da hatte man es ja gesehen. Bayern hat sich ja extrem schwer getan, bis zum 1-0 damals. Das fiel ja auch irgendwie erst so Mitte der ersten Halbzeit, so fast so Richtung der halben Stunde Marke. Und erst danach ging es ja so ein bisschen dahin. Also sie schaffen es schon in gewisser Weise sehr, sehr strukturiert zu stehen. Sprich, und sich
der Bayern-Fans, so 1-0 erst so nach einer halben Stunde oder so gefallen.
Ja gut, aber du weißt ja, wie, also ich meine, wenn du jetzt vorher HSV in, ja, München, du erwartest ja, dass es im Endeffekt nach einer Viertelstunde schon 3-0 steht. Also so wie die ganzen Vorzeichen der Partie auch waren und wie die Pokalspiele davor verlaufen sind. Also man hat ja eigentlich erwartet, dass der HSV da total untergehen wird, schon innerhalb von 20, 30 Minuten. Und das war ja nicht der Fall, sondern sie standen ja schon relativ massiert. Gute Defensive, damals war Shiplock vorne drin in der Sturmspitze, der relativ gut angelaufen hat. Glaube ich, Boateng ziemlich stark zugesetzt hat. Jedenfalls hat Labbadia das aber über die gesamte Phase der Spiele geschafft. Ich meine, das sieht ja halt in vielen Spielen nicht mehr gut aus, aber sie ergaunern sich halt hin und wieder dadurch relativ wichtige Punkte und stehen halt mittlerweile halt schon 8 Punkte vor dem Relegationsplatz. Aber wie gesagt, halt irgendwo in der breiten Tabelle im Niemandsland. Und dafür reicht's halt aktuell, aber mit dem Kader könnte vielleicht unterm Strich noch ein Stück weit mehr drin sein.
Der HSV 8 Punkte vor seinem Relegationsplatz, muss man eigentlich nach den letzten 2 Jahren sagen. Ja. 27. Minute war es damals gegen die Bayern. Benatia rechte Schulter, vor bei Xabi Alonso war, glaube ich, der Freistoß links aus dem Halbfeld und dann,
oder? Das war, glaube ich, eines der ersten Fouls überhaupt, die sie gespielt hatten. Mhm. Gleich so ein Ding hier.
Und dann zweite Halbzeit, Lewandowski 53. und die letzten 3 in den letzten 20 Minuten, zweimal Müller, Douglas Costa dann am Schluss. Ah, genau, da war diese geniale Außenrissflanke von Douglas Costa noch dabei bei dem einen von Müller beim 3-0, oder? Ja, genau.
Der Zungenschnalzer. Ja,
genau, der Zungenschnalzer. Der Zungenschnalzer schlechthin. Konstantin, du hast die mangelnde Konstanz beim HSV schon angesprochen vorher. Wenn wir auch auf die Offensive schauen, klar, Christopher hat gesagt, die Defensive ist einigermaßen stabilisiert. Vor diesem 3-1 gegen Dortmund, der HSV in 8 Bundesligaspielen in Folge entweder mit keinem Tor oder mit einem Tor. Zweimal 1-0 gewonnen, das waren die beiden Siege, also dann müssen sie auch zu 0 spielen, wenn sie gewinnen wollen. In der Offensive gibt es irgendwie Grund zur Hoffnung für den HSV. Kann da vielleicht auch so eine Art Achse entstehen mit Adler, Giroud, Holtby, Hunt, wenn er wieder fit ist, Lasogga? So ein kurzer Ausblick vielleicht.
Das ist sehr schwierig beim HSV. Also ich glaube, ich nehme zum Beispiel diese Zahlen bei Transfermarkt.de nicht ganz so ernst, weil wir wissen ja, wie die entstehen. Aber es ist so, dass der HSV, ich weiß nicht, jetzt mittlerweile vom Marktwert, vom Kadermarktwert, dort zum Beispiel auf Platz 14 geführt wird. Also man hat natürlich in den letzten Jahren schon an Qualität eingebüßt. Aktuell sehe ich nur ein paar Spieler, die wirklich so eine Achse aufbauen könnten. Ob man die jetzt überhaupt braucht, ist jetzt eine andere Frage, aber sicherlich Giroud, Spahic, der jetzt verletzt ist, aber das sind schon mal zwei Spieler, mit denen man arbeiten kann. Wie du schon angesprochen hast, defensiv ist man ja eigentlich gar nicht so schlecht. Trotzdem, man muss eben immer versuchen, ein bisschen aggressiveres Pressing zu spielen, denn wenn man hinten drin steht, nach einer gewissen Zeit, macht man dann doch immer mal den einen oder anderen Fehler. Man ist auf Außen nicht ganz so stark. Sakai hat bisher keine gute Saison gespielt. Ostrzolek schwankt hier auch immer so ein bisschen zwischen Welt- und Kreisklasse. Ja, Weltklasse nicht unbedingt, aber zwischen guten Bundesliga-Durchschnitt und dann doch eher so dritte Liga. Also das war bisher nicht ganz so konstant gewesen. Andererseits, wenn es ums Pressing geht, dann profitiert man natürlich von einem wie Luis Holtby, der einfach ein sehr starker Pressing- und Umschaltspieler ist. Also das ist schon, wird ein Ankerpunkt. Eigentlich vor der Saison hätte ich jetzt gedacht, Marcelo Diaz ist eigentlich der wichtige Anker im Mittelfeld. Und das Problem bei ihm ist, er ist diese Saison bisher selten fit gewesen. Jetzt war er wieder auf Länderspielreise mit Chile, also weite Anreise, weite Abreise, Jetlag, allen drum und dran. Wurde ja auch nur eingewechselt dann. Ansonsten hat man Ausfälle, Ekdal zum Beispiel ist verletzt. Hunt ist jetzt raus, der auch dann vor seiner Verletzung ja ganz gut gespielt hat mittlerweile. Also man hat Potenzial, zumindest so ein zentrales Mittelfeld. Ich denke, Holtby und Diaz wäre so die optimale Konstellation, auch im Pressing gut zu sein, aber eben auch in der Spielgestaltung. Und dann kommt man eben in die Angriffsreihe, wenn man so möchte. Und da ist eben der HSV die pure Inkonstanz. Denn Müller und Ilicevic, wie ich vorhin schon angesprochen habe, die können mal ein gutes Spiel abliefern, die können aber auch ein schlechtes Spiel abliefern. Dann wird auch viel herumgewechselt. Und ich meine, Ilicevic, der war gefühlt schon 8-mal abgesägt beim HSV. Oder ich weiß nicht, der gehörte doch schon 10-mal nicht mehr zum Kader. Und Ilicevic ist schon weg. Und Ilicevic wechselt Kacar, ist ja das Gleiche. Also das dürfen wir nicht verschweigen. Kacar als sechste Option ist ja auch so eine Sache, dass eigentlich der schon 8-mal aussortiert wurde und doch wieder dabei ist. Und jetzt gegen Dortmund spielt von Anfang an zusammen mit Gideon Jung, ein junger Spieler, der auch noch Potenzial hat auf der 6. Also Ilicevic steht eigentlich für mich so ein bisschen für diese Inkonstanz auch beim HSV. Nicht nur taktisch, nicht nur spielerisch, sondern eben auch von der ganzen Kaderplanung her. Auch Müller, von dem hat man sich ja viel erhofft. Und dann wurde der schon so halb abgeschrieben und jetzt kommt er doch wieder zurück. Scholtan Stieber, von dem redet aktuell gar keiner mehr. Der hat nur 5 Einsatzminuten dieser Saison. Nicht wegen Verletzungen. Der war einfach nicht im Kader Anfang der Saison. Der ist jetzt, glaube ich, erst seit 3 Spielen überhaupt beim Kader. Warum? Weil man ihn wahrscheinlich loshaben wollte. Aber das ist trotzdem eine komische Personalpolitik in meinen Augen. Das spiegelt sich natürlich auch im Platz wieder. Und das endet dann irgendwo von Ivica Ulic ist quasi, hat sich erledigt, die Personalie beim HSV. Mehr als Bank geht da nicht mehr. Artem Srutnjas, wissen wir ja, auch ganz komische Geschichte. Also auch da hat man weniger Optionen. Man hat Gregoric als sehr linearen Außenstürmer, der wenig Überraschungsmoment bietet, aber viel Physis. Und selbiges gilt ja eigentlich auch für Lasogga und Chiplock, ähnliche Spielertypen. Problem ist eben, wenn man auf Konterfußball setzt, finde ich beide nicht optimal. Und auch wie gesagt, Lasogga ist einfach das Problem. Der kann im Strafraum die Bälle verwerten. Wenn der HSV geordnet vorrückt und dann eine Flanke reinschlägt, der eine Unterstützung bekommt zum Beispiel, kann er das bestimmt. Aber wenn sie auf Konterfußball setzen, das hat man gegen Dortmund gesehen, selbst wenn er den Ball bekommt hinter der Abwehrlinie, die werden den noch einholen. Oder im Normalfall verspringt ihm einfach der Ball und dann ist auch die Situation erledigt.
Also aber ehrlicherweise hat er ja schon 6 Tore geschossen, das ist... Und natürlich, viermal davon das 1-0 davon. Also.
Er schießt auch den Elfmeter gegen Dortmund zum Beispiel. Ich spreche ja da gar nicht die Qualität ab und ich sage auch, dass er Durchschlagskraft im Strafraum hat. Ja. Nur konstante Durchschlagskraft in mehreren Situationen, verschiedenen Situationen, bringt er eben nicht mit.
Aber dann wäre doch, also erstens, klar, braucht man da vielleicht mehr Konstanz, mehr Qualität auf den Außenpositionen oder im offensiven Mittelfeld, aber Hunt ist da doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Hunt ist zumindest einer, der so als Verbindungsspieler ganz gut ist, vor Holtby und Diaz zum Beispiel oder vor Holtby und Kacar. Zum anderen wäre es eben auch noch die Möglichkeit, die ich sehe, bei Gregoric im Sturm auszuprobieren, wobei sehe ich noch ein bisschen kritisch, bei Bochum hat das nicht unbedingt funktioniert. andere Option ist eben auch zum Beispiel einen wie Nikolai Müller im Sturm auszuprobieren. Oder eben im Sturm zumindest, weil man wird sich von Olic sicherlich trennen. Rudnevs Jagd ist auch mehr oder weniger geschlossen. Vielleicht im Sturm trotzdem noch eine Option zu holen, im Winter zum Beispiel. Denn, also wie gesagt, da fehlt mir so ein bisschen die Variabilität. Also man hat zwei bullige Stürmer mit Chiplock und mit Lasogga, die sicherlich im Strafraum, also gerade Lasogga kann im Strafraum Durchschlagskraft entwickeln. Hat auch einen guten Abschluss, wenn er da mal den Ball in der Nähe des Tores hat oder kann auch da seine Chancen auch verwerten oder eben auch mal so einen Elfmeter schießen und einfach die Verantwortung übernehmen. Da denkt wahrscheinlich da auch nicht viel nach. Aber trotzdem, das reicht jetzt nicht für den HSV und das sieht man ja auch an der Anzahl der Tore. Also es reicht in dem Fall nicht. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass man quasi wie die Außen eingebunden werden, dass es eben aufgrund der vielen Wechsel und man schiebt den rein und dann den wieder raus und das ist ja ein einziges Chaos. Also man erwartet ja trotz allem beim HSV von Woche zu Woche eigentlich, wer spielt denn dieses Mal jetzt? Ach, jetzt gegen Dortmund spielen jetzt Jung und Katscher eben auf der 6.
Ich finde das gar nicht so als das große Problem, sondern ich finde das ja eigentlich sogar ein Pluspunkt, weil der Kader ist halt relativ breit. Und das ist auch sicherlich ein Vorteil im Vergleich jetzt zu anderen Bundesligisten. Wenn wir jetzt überlegen, wir haben es jetzt auch schon gesagt, wo der HSV herkommt, zweimal Relegation gespielt, dann ist es natürlich schon ein Vorteil, wenn du gegen die Konkurrenz, die unten drin stehst oder unten drin steht, dann noch Alternativen hast. Dann kannst du halt irgendwie einen Sakai bringen, weil dir Diekmeyer verletzt fehlt. Oder dann kannst du halt Katscher spielen lassen, weil die erst auf der Länderspielreise war. Oder wenn dir Hand ausfällt, dann tut dir das auch noch nicht so sehr weh. Dann Chiplock hast du auch schon angesprochen. Also das ist, glaube ich, einer der Pluspunkte, die der HSV heute noch hat. Das ist die relative Kadertiefe trotz allem.
Der Kader ist breit, aber nicht unbedingt hoch. Das ist das Problem. Also wie gesagt, oder beziehungsweise es sind eben so viele Unbekannten. Die Namen klingen ja gut. Auch so ein Iličević klingt in meinen Augen immer noch von Namen her wie einer, der wirklich ein gutes Spiel abliefern kann. Hat er ja gegen Dortmund auch gemacht. Nur das Problem ist irgendwie, ich weiß nicht, ob die Verantwortlichen beim HSV überhaupt, die diese Spieler noch Vertrauen haben, die man schon abgesägt hat. Mit Stieber wird ja das Gleiche jetzt auch wieder gemacht. Der ist de facto raus, Stoltern Stieber. Für mich ein sehr talentierter Spieler. Der ist aber de facto erledigt beim HSV. So, und Iličević ist so ein Fall, das hat ja schon komödiantische Züge.
Wie hat es Hanik so schön gesagt, irgendwie vor kurzem, der Unterschied zwischen, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, so guten Spieler und Weltklasse ist, dass die Weltklasse-Spieler es halt dauerhaft abrufen können. Ich glaube, das ist halt ziemlich zutreffend beim HSV.
Ja, sind
halt extrem viele Spieler. Ich glaube, Konstantin hat jetzt ja schon fast alle aufgezählt. Selbst Adler, der jetzt irgendwie ein Riesenspiel gemacht hat gegen Dortmund und da irgendwie 3-4 Unhaltbare irgendwie noch rausgeholt hat. Und dann gibt es halt Spiele, da, ja, es ist halt einfach Asche. Auf gut Deutsch gesagt. Aber
andererseits kann der HSV jetzt momentan 10., 18 Punkte, 8 Vorsprung auf dem Relegationsplatz, haben wir gesagt, mit so einer soliden Saison eigentlich doch, oder müsste doch eigentlich zufrieden sein nach den letzten Jahren. Also ist es im Vergleich zur Vorsaison zumindest mal ein Schritt nach vorne. Also
auf alle Fälle.
Ich hätte jetzt den HSV ehrlich gesagt vor der Saison auch wieder so auf 13, 14 oder so erwartet. Und klar, das kann jetzt relativ schnell passieren, aber gut, jetzt hat man halt den BVB mal geschlagen mit 3-1, zwei Fehler ausgenutzt, ein Eigentor von Mats Hummels, vielleicht noch ein paar Zahlen, 32% Ballbesitz, HSV 65% Passquote, das ist jetzt alles nicht überragend, aber halt die gute Chancenverwertung, viele taktische Fouls, recht bissig, das ist mir auch aufgefallen in dem Spiel, sehr, sehr guter René Adler und ein sehr, sehr guter Luis Holtby, der an allen drei Toren irgendwie beteiligt war.
Ich denke auch, dass die Fans vom HSV relativ zufrieden sind mit der Saison. Denn man hat auch natürlich beim HSV gelernt, dass nach den zwei Relegationssaisons, wo man sich gerade noch so gerettet hat gegen Karlsruhe mit der letzten Aktion noch in die Verlängerung, natürlich hat man keine hohen Ansprüche. Ich glaube, wenn beim HSV die Leute sich gegenseitig zerfleischen, dann geht es eher um die Führungsriege und um Beiersdorfer und ganz andere Geschichten. Dass das aktuell auf dem Rasen geboten wird, ist jetzt sicherlich nichts, was irgendwie das Eventpublikum jetzt direkt anzieht, aber rein von den Punkten ist das eine solide Saison vom HSV. Ich glaube, es geht ja eher dahin, dass man nochmal schauen muss, wie weit ist das was Konstantes, ist das was, worauf Labbadia aufbauen kann oder nicht. Und das sehe ich noch so ein bisschen kritisch. Ich meine, sowieso sehe ich das Potenzial von Labbadia begrenzt. Er ist ein Offensivtrainer, lässt ein bisschen attackierender spielen, ein bisschen progressiver. Aber ich glaube, sein Potenzial ist irgendwo nach oben hin doch überschaubar.
Klar, aber aktuell reicht es halt. Ich habe jetzt mal geguckt, parallel im Vergleich zum Vorjahr sind es jetzt ganze 6 Punkte mehr. 7 Tore mehr geschossen.
Ich hätte fast gesagt, so 10 Tore mehr geschossen. Ja,
ja, 7 Tore mehr geschossen und die Gegentore sind gleich. Also schon ein Stück weit verbessert. Ich meine, es kann natürlich nur in kleinen Schritten gehen beim HSV. Es ist halt, dafür gibt es halt auch im Kader zu viele Unkonstanten. Die kannst du nicht von heute auf morgen halt komplett austauschen. Wichtig ist halt jetzt aus Management-Sicht, dass es halt Stück für Stück geht, dass genau geguckt wird, ja, auf wen kann man bauen und wen nicht. Und sie haben ja auch im Sommer schon groß ausgemistet. Also Jansen hat seine Karriere beendet, weil sein Vertrag nicht verlängert wurde. Westermann ist ziehen gelassen worden. Dann im Vorjahr war es, glaube ich, dann Van der Vaart, oder war es ja die Saison noch, ne? Van der Vaart, ja.
Das war die legendäre Szene in Karlsruhe, wo Diaz Van der Vaart den Ball weggenommen hat beim Freistoß. Ja,
stimmt.
Tomorrow,
hab ich's nur vergessen,
tomorrow, my friend, tomorrow.
Ja, jedenfalls, sie haben ja schon angefangen, den Kader jetzt umzubauen. Das, wie gesagt, das geht halt nur Stück für Stück und ja, man muss halt jetzt mal abwarten, wie konstant das halt wirklich ist. Konstantin hat es ja schon angesprochen, es kann halt auch relativ schnell wieder nach hinten losgehen, wenn sich zum Beispiel Lasogga mal schwerer verletzt und dann einfach mal wieder mit einer Muskelverletzung oder mit einer Rückenverletzung dann mal wieder für 5, 6, 7 Spiele ausfällt, dann kannst du halt auch vorne drin halt wieder mal extrem klemmen. Und dann wird's halt dann schon wieder schwierig mit den Punkten. Aber das hängt
ja, oder dann eben auch Holtby ist ja auch so eine Personalie. Also Diaz ist irgendwie nicht fit direkt oder ist ein bisschen schwierig diese Hinrunde. Wenn Ekdal ist raus, Hand ist verletzt jetzt. Also sag mal, vieles lastet ja jetzt zum Beispiel auf Holtby so im Umschaltspiel, im Verbindungsspiel. Also man hängt natürlich dann schon von diesen Spielen ab, weil ja natürlich auch die Verletzungsquote aktuell oder nicht ganz so prickelnd ist. Und du hast vollkommen recht, Lasogga ist auch ein Spieler, der schon verletzungsanfällig wirkt, einfach so. Also gerade diese Muskelverletzungen, die gehören ja bei ihm dann schon
dazu. Ja, er hat jetzt aktuell alle Spiele bestritten. Wenn er es jetzt halt noch durchhält und sagen wir mal, wenn er auf 30, 32 Spiele kommt, dann ist ja alles in Ordnung. Aber die Gefahr ist natürlich, dass er sich irgendwie mal so blöd verletzt und dann, wenn dann gerade typischerweise wieder so eine englische Woche ansteht, dann hast du halt irgendwie schon mal ganz schnell 3, 4, 5 Spiele, die du nicht gespielt hast. Dann könnte es da natürlich hinten raus etwas eng werden vor den Punkten. Aber wie gesagt, der Vorsprung aktuell auf die Konkurrenz ist beruhigend. Ich sehe jetzt auch die Mannschaften, die unten drin stehen oder hinter dem HSV stehen, jetzt vom Potenzial her nicht so, so viel extrem besser, dass sie jetzt auf einmal anfangen über zu performen, dass der HSV da noch unten reinrutscht. Von daher wird es halt irgendwo im Mittelfeld enden, wenn es halt alles so weiterläuft, wie es jetzt aktuell läuft.
Ihr hört den Vorcheck mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter zu finden unter @ramc und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Der Vorcheck ist auf checkpot.fm zu Hause. Dort könnt ihr ihn hören oder über euren Podcatcher. Wir freuen uns über iTunes-Rezensionen und Bewertungen. Kleiner Tipp, wenn es da zu viele Podcasts gibt, nehmt einfach den mit den aktuellsten Episoden. Die anderen werden hoffentlich irgendwann mal verschwinden. Facebook-Seite haben wir auch, www.facebook.de/der-vorcheck. Schauen wir uns die gesammelten Ergebnisse des 13. Spieltags an. Wie gerade besprochen, Hamburg SV gegen Borussia Dortmund 3-1. FC Schalke 04 gegen den FC Bayern München 1-3. Die Bayern damit jetzt mit 8 Punkten Vorsprung auf den zweiten Dortmund. Wolfsburg, Bremen 6-0. Hertha BSC gegen Hoffenheim 1-0. Borussia Mönchengladbach gegen Hannover 96 2-1, Stuttgart-Augsburg 0-4, Frankfurt-Leverkusen 1-3, Köln-Mainz 0-0 und Ingolstadt gegen Darmstadt 3-1. Was gibt's zu diesen Partien noch zu sagen, Konstantin?
Relativ wenig, war auch nicht ganz so überraschend, was so stattgefunden hat. Bei dem Bayern gegen Schalke oder bei dem Schalke gegen Bayern Spiel, beziehungsweise was die Bayern betraf, fand ich ganz interessant, dass, also Boateng wurde ja dieses Mal erst in der 70. Minute eingewechselt, also er war nicht in der Startaufstellung, dafür Benatia und Martinez als Innenverteidigung. Hat auch ganz gut funktioniert mit Martinez dann mit den Vorstößen. Interessant trotzdem, dass Bayern ja doch vergleichsweise immer noch viele Bälle, Diagonalbälle so in der ersten, zweiten Halbzeit geschlagen hat. Also so auf die letzte Linie, was eigentlich die Spezialität von Boateng ist. Und man hat auch gleich gemerkt, dass Boateng eben gefehlt hat. Also ich glaube, den Bayern sollte verboten werden, wenn Boateng nicht auf dem Platz ist, viele dieser Diagonalbälle zu schlagen, denn nur der Maestro selbst kann das.
Wie kein anderer. Ich glaube aber auch, die Fünferkette hat hier so ein bisschen sein Übriges getan, dass das nicht ganz so effektiv war.
Weil ja, aber es gab auch schon andere Spiele gegen Fünferketten. Ich glaube, die Bayern spielen ja fast nur gegen Fünferketten. Also gerade die letzten Wochen war...
Gegen Fünferketten.
Ja, nicht mindestens. Mehr. Bremen und Köln, Frankfurt, also alles. Aber trotzdem, Boateng ist dann noch präziser einfach irgendwo und finde das eben, also es fällt dann schon auf, dass er da einfach, der hat den besten Schnitt, die Bälle haben die beste Geschwindigkeit dafür, dass sie lang kommen, sind eben nicht so drunter geschaufelt, dass sie mit zu viel Unterschnitt kommen, sondern schon die Richtung stimmt, wenn er auftropft, fliegt er auch in die richtige Richtung und bleibt nicht liegen. Also das ist einfach eine hohe Qualität von Boateng selbst und deshalb macht ihn ja auch in puncto Diagonalbälle beziehungsweise lange Aufbaubälle einfach fast niemand in Europa was vor. Das ist irgendwie schon mit der Beste da.
Christopher,
war auffällig.
Christopher, außer dem Bayern-Spiel vielleicht noch was? Oder auch zum Bayern-Spiel?
Ja, also zum Bayern-Spiel kann man eigentlich nur sagen, dass Alonso einen Thiago braucht. Das ist, glaube ich, so die Erkenntnis, die mir so ein bisschen hängen geblieben ist. Alonso ist halt ein Spielertyp, der nicht selbst Situationen kreieren kann, sondern der ja einen gewissen Impuls braucht, einen Mitspieler, der irgendwie die gegnerische Aufmerksamkeit kurz auf sich zieht, das, was zum Beispiel in Thiago ziemlich gut kann, indem er einfach mal so ganz kurz ins Dribbling geht, mal irgendwie einen halben Mann aussteigen lässt, beziehungsweise einfach mal den Fokus der Gegenspieler auf sich richtet, weil der genau gucken muss, okay, was macht er jetzt? Und dann geht der Pass zu Alonso und Alonso kann dann halt Beispiel das Spielfeld schnell überbrücken oder also die Seite verlagern oder einen guten Pass nach vorne spielen. Und ohne Thiago ist es einfach extrem schwierig, weil dann fehlt Alonso so ein bisschen der Impulsgeber. Vidal ist es vom Spielertypus halt nicht hundertprozentig und das hat man halt ziemlich gut gemerkt. Dadurch war es halt relativ statisch über lange Zeit der Partie. Ja, ansonsten ist mir nur Hertha gegen Hoffenheim irgendwie noch in Erinnerung geblieben. Ein Spiel, wo es beide Mannschaften nicht geschafft haben, einmal aufs Tor zu schießen. Trotzdem gab es halt einen Sieger, das war eigentlich ganz witzig. Und ja, dass dann ausgerechnet in so einem Spiel, wo es keinen richtigen Torschuss gab, dann noch die Torlinienkamera das Spiel entscheiden muss oder entscheidet, das ist eigentlich auch so eine Ironie der Geschichte.
Weil die weiße Linie im Schnee nicht zu sehen ist.
Ja, also ohne... Also
da hätte man wirklich
nicht gesehen, ne? Ich würde meinen Arsch jetzt nicht darauf verwetten, aber also hätte es die Technologie nicht gegeben, dann... Also ich glaube nicht, dass er auf Tor gepfiffen worden wäre. Ganz ehrlich.
Ja, war auch wieder so eine Situation, wo es halt schnell gegangen ist. Ja, also ich finde,
die
Zeitlupe hat es dann schon... Ich finde, bei der Zeitlupe hat man es dann schon sehen können, dass er drüber ist. Bei der Zeitlupe von der Seite. Aber ja, die hat er der Schiri nicht, bekanntermaßen.
Nee, also hundertprozentig hätte Winkmann nicht auf Tor entschieden. Das war so... Das ging wirklich, wie du es gesagt hast, total schnell, war auch schwer zu sehen. Also da hat sich die Technologie dann mal aus Hertha-Sicht zumindest bezahlt gemacht.
Und Hertha Tabellenvierter mit diesem überragenden 1-0-Sieg gegen Hoffenheim.
Nächste Woche dann das Spitzenspiel dann gegen Bayern. Oh, das ist toll. Erster gegen Vierter.
Naja, geht Bayern als Underdog rein.
Was haben wir sonst noch? Wolfsburg, Werder 6-0. Werder extrem anfällig auf den Flügeln. Kruse unter anderem 2 Tore, eine Vorlage, Gladbach, Hannover, erster Sieg für Gladbach unter Cheftrainer André Schubert, 2-1, Siegtreffer durch Raphael in der 84. haben wir im Fragen-Podcast ja gesagt, Raphael so mit der wichtigste Spieler bei Borussia Mönchengladbach, Augsburg nach dem 4-0 in Stuttgart nicht mehr, Tabellenletzter, Leverkusen 3-1 Frankfurt, Chicharito, Doppelpack in den letzten 7 Pflichtspielen in Folge getroffen, insgesamt 10 Mal, Köln-Mainz 0-0, Köln zum 3. Mal in Folge ohne Tor zu Hause, aber Hannover war das Tor.
Alles wie immer.
Ja, Hannover, das Ding gegen das Ding von Andreasen, dann gegen Hoffenheim hätte man ja auch 1 oder 2 Elfmeter kriegen können. Jetzt dieser Abseitspfiff gegen Modest, der offensichtlich falsch war, also ein bisschen Pech für Köln in den vergangenen Wochen. Und Ingolstadt-Darmstadt 3-1, Führungstreffer Darmstadt, total überraschend, Standardsituation. Und dann ein Kopfball von Sulu, Innenverteidiger, trifft auch total ungewöhnlich bei Darmstadt. Und dann dreht der andere Aufsteiger das Spiel durch 3 Tore, 1 traumhaft von Robert Bauer und dann 2-mal Moritz Hartmann. Und damit sind wir schon bei unseren unglaublich beliebten Kategorien angelangt und fangen an mit dem Unsung Hero des Spieltags, Konstantin.
Du hast ihn gerade schon besungen, jetzt weiß ich nicht, ob ich ihn nehmen kann.
Natürlich.
Max Kruse von VfL Wolfsburg. Überragendes Spiel gegen Werder Bremen. Ja, wie du schon gesagt hast, direkt an 3 Toren beteiligt, aber auch ansonsten eigentlich die, die Werder, nicht Raute war es diesmal nicht, sie haben 4-3-3 gespielt, aber den Mittelfeldblock von Werder, den es da gab, also mit Fritz Grilic und Bargfrede, meines Erachtens, sehr gut auseinandergespielt, im Zusammenspiel mit Arnold gut die Halbräume genutzt und dann in der zweiten Halbzeit hatte er dann sein großes Vergnügen, Kruse als Bremen dann umgestellt hat, also hat dann eben noch einen zweiten Stürmer gebracht mit Pizarro und dann gab es noch zwei Sechser im Zentrum und dann war alles zu spät, weil Kruse dann komplett dominiert hat da in diesen Zonen im Zentrum. Und mittlerweile stellt sich dann doch für den VfL Wolfsburg heraus, dass diese Kruse-Verpflichtung auch wichtiger war als die Traxler-Verpflichtung bis jetzt, muss man so sagen.
Ich dachte schon, du nimmst Schürrle als Unsung Hero beim VfL Wolfsburg, weil er wirklich nie besungen wird.
Ja, aber ja, nur abgesungen.
Aber dieses Mal eingewechselt in der 65. Minute und zumindest doch an, ich glaube sogar zwei Toren beteiligt, oder? Hinten raus noch. Ja, genau. Gleich nach der Einwechslung wird das Ding von Gilavogie vorbereitet und dann das von Kruse, das 6-0 auch noch.
Da haben sich dann die 32 Millionen, die man damals investiert hat.
Zwei Vorlagen in 25 Minuten, also
na
bitte.
Ja, klar, na, sag ja. Ich ja. Wenn man das jetzt noch hochrechnet.
Auf eine ganze Saison.
Ja, dann
muss der De Bruyne zittern. Dann muss der De Bruyne richtig zittern. Christopher, dein Unsung Hero.
Ich nehme mal Alexander Esswein. Hat das 1-0 selbst erzielt gegen Stuttgart. Das 2-0 dann ja mehr oder weniger vorbereitet, auch wieder nach dem Abgezungen, dass ihm, glaube ich, irgendwie gefühlt dreimal abgefälscht wurde und es dann Eigentor von Baumgartl war. Ja, an sich super auf den Außenpositionen. Die Stuttgarter Lücken, die sie in der Verteidigung einfach aktuell immer noch drin haben, extrem gut ausgenutzt. Hat sich ja ziemlich quirlig präsentiert, ja, und hat Augsburg dann auf die Siegerstraße gebracht. Auch wenn der Kicker über die Partie geschrieben hat, nach dem 0-3 ein langweiliges Kellerduell.
Okay. Der Zungenschnalzer des Spieltags, auch bekannt als Moment des Spieltags, Christopher.
Ja, ich weiß nicht, was mehr der Zungenschnalzer war. Das Tor von Robert Bauer oder der Jubel von Fritz und Thorn und Taxis. Oder einfach die Synergie von beiden.
Ja!
Der Bauer! Weil man hat ihn schon gehört, bevor das Ding überhaupt drin war.
Antizipiert. Gut antizipiert.
Ja, antizipiert. Also,
ich finde, das konnte man aber schon können, bei der Kopfballabwehr konnte man erkennen, dass den der Bauer jetzt dann gleich unter die Latte nagelt.
Ja, also großartige Leistung von beiden. In dem Fall.
Schönes Tor.
Einfach schön, also, schön Story, ja. Abgezogen. Ja. Dann, dass das Ding noch so schön unter die Latte klatscht. Das sind doch wirklich wahre Traumtore.
Ja! Konstantin, dein Zungenschnalzer. Beziehungsweise Moment.
Ich nehme die Chancenbewertung von Hertha BSC. Die war nämlich, wenn man das so sieht, bei 0 Schüssen aufs Tor, aber einem Tor.
Wie viel Prozent sind das?
Das ist schwierig. Weil da muss man ja 1 durch 0, das geht also.
Das geht schon.
Ja, wie viel ist denn 1 durch 0?
Achso, was war denn? Nee, 1 mal 0 wäre 0.
Ja. Durch 0 geht ja nicht.
Genau, durch 0 geht ja nicht, stimmt. Mathe,
leider. Haben wir dieses Problem aus der Grundschule auch geklärt?
So, nun, ja, fangen wir einfach nochmal da, was der davon hält.
Ja, ich würde da doch nochmal einen Rechenschieber bitten, damit er das mir nochmal erklärt, aber ich finde trotzdem, es ist zumindest auch ohne Zahlen, sieht das doch potenziell sehr, sehr, sehr effektiv aus, was die Hertaner einfach anbieten.
Kopfschüttel des Wochenendes zum Fastabschluss, Konstantin.
Da nehme ich dann die Sokrates-Aktion vor 2-0. Nein, Quatsch, vom 1-0 durch den HSV.
Bisschen mehr Körperspannung, dann hätte es geklappt.
Bisschen mehr Körperspannung. Nein, aber ich habe es ja vorhin schon erwähnt, brauchst ja nicht nochmal alles durchzukauen, aber irgendwie wirkt die Szene etwas surreal auf mich. Vielleicht war es auch nur mein Eindruck, aber irgendwie. Das manchmal gibt es so Szenen, wo man denkt, war jetzt abgepfiffen oder irgendwas? Also so ein bisschen wie warum spielt jetzt da derjenige nicht richtig mit oder so? Also das hat mich dann doch ein bisschen irgendwie ratlos zurückgelassen.
Das Brustpässchen von Sokrates.
Und gerade Sokrates, den ich ja dann der eigentlich für mich der Spieler ist, der am ehesten den Ball mit der Brust annimmt und danach den Ball auf dem Stadion schießt.
Genau, entsorgen auf der Tribüne. Er hätte ein bisschen mehr also das ist ja so die klassische Bewegung, ein bisschen mehr die Hände und die Fäuste so nach vorne nehmen und dann so ruckartig nach vorne, nach hinten ziehen und die Brust rausdrücken. Und dann wäre das Ding weitergegangen, glaube ich.
Aber hätte ich natürlich auch als Mann, der quasi an der Abseits, also an der letzten Linie steht, vielleicht auch was Seriöseres machen können.
Kopf,
so zum als Beispiel kleinen Vorschlag.
Irgendwie mit dem Kopf oder ja, so. Ja,
beim nächsten Mal.
Wenigstens hat er es mal ausprobiert, ne?
Er wollte halt einfach auch mal den Hummels machen.
Vielleicht war es ja auch so als Kameradschaftsaktion gedacht. Also quasi, dass der Mats sich nicht immer so schlecht fühlt.
Genau. Der Hummels hat wahrscheinlich so, nerv mich nicht, irgendwann gesagt, so
Sokrates. Naja, aber der Sokrates wollte den Hummels aufbauen. Das, also jetzt siehst du, ich mache auch Fehler und dann macht Hummels ein Eigentor. Und das war dann Sokrates aber auch zu blöd.
Bevor der Schmarrn jetzt zu groß wird, fragen wir Christopher Ramm nach seinem Kopfschüttler des Wochenendes.
Dann nehme ich mal André Breitenreit, der sie nach dem Spiel gegen, also von Schalke gegen Bayern hingestellt hat und gesagt, wären wir nur besser in die Umschaltsituation gekommen, wir hatten supergeile Umschaltsituationen und das war alles ganz toll. Und eigentlich sind wir unverdient als Verlierer vom Platz gegangen und, im Endeffekt war es eigentlich eine Partie, die von A bis Z eigentlich ziemlich einseitig verlaufen ist und, wo Bayern noch dann relativ gut verstanden hat, die Konterattacken in den Griff zu bekommen. Und das war ja so eine komische Fremdenwahrnehmung von dem Spiel. Die passt halt irgendwie zu Schalke 04, ist aber für mich dann in dem Fall der Kopfschüttler des Wochenendes.
Aber wenn Schalke was hat, dann doch gute Umschaltsituationen, oder? Also das kann man,
es war in Ansätzen gut, aber Breitenreiter hatte nach dem Spiel erzählt, dass sie halt gefühlt massive Torchancen hatten und ja, das Spiel im normalen Verlauf gefühlt irgendwie 4-2 oder 4-3 gewonnen hätten. Aber im Endeffekt komme ich halt mit Mühe und Not auf 2 Torchancen und da war das geschenkte Bayern-Tor eigentlich schon mit dabei. Von daher, ja, schon eine gewisse komische Wahrnehmung von dem Spiel und ja, zeigt halt auch so ein bisschen, was halt vielleicht aktuell bei Schalke so ein bisschen schief läuft.
Haben wir noch Sprachperlen zum Abschluss? Sprachperlen zum Abschluss. Konstantin, hast du eine Sprachperle?
Also ich würde dann den Völler nehmen, der gesagt hat, er macht Rettich einen auf Schweinchen schlau, wo es um die 50+1 Regelung geht und den Vorstoß von Rettich da. Mittlerweile hat auch der FC St. Pauli darauf reagiert und hat irgendwie getwittert, Schweinchen schlau, du cooler Typ. Also hat das dann nochmal aufgegriffen. Also es war jedenfalls wieder so eine Völler-Aktion. Also Völler taucht, ehrlich gesagt, immer wieder durch lustige Zitate oder was heißt lustige, manchmal auch etwas skurrile Aktionen auf.
Rudi Völler pendelt hier bei uns zwischen Kopfschüttler und Sprachperle hin und her.
Ja, aber wie nie beim Zungenschnalzen. Nee. Also er muss einfach da nochmal als Motivation, wäre es einfach wichtig jetzt an dich, Rudi, du hast doch den Fußball immer geliebt. Versuch mal in die Kategorie Zungenschnalzer reinzukommen. Ich weiß, das ist als Funktionär schwer. Normalerweise ist man ja nur für die Scheißarbeit zuständig. Aber zumindest versuch's mal in die Kategorie reinzukommen. Vielleicht, dass wir dich wenigstens mal die engere Auswahl ziehen. Ansonsten bist du immer nur in der engeren Auswahl für die Kopfschüttler. Und das möchte doch keiner. Also ich meine, du bist immer nur mit Dardai zusammen unterwegs. Willst du das? Rudi, du als Liebhaber des Fußballs.
Christopher, deine Sprachperle.
Ist natürlich vom Dardai.
Natürlich.
Das war, ich habe mir da extra nach dem Spiel noch das komplette Interview reingepfiffen. Das war ja so, eigentlich müsste man es hier an dieser Stelle einfach komplett abspielen. Angefangen von, dann haben wir, als das Schnittreim anfing, sofort die Mannschaft gesagt, jetzt müssen wir nur noch lange Bälle spielen. Bis hin zu, und das ist jetzt meine eigentliche Sprachperle, 1-0 ist ein perfektes Ergebnis, auch wenn es nicht immer schön ist für den Zuschauer.
Paul Dada, auch er ist Dauergast zwischen Kopfschütteln, eigentlich immer nur bei den Sprachperlen. Paul Dada, eigentlich die wandelnde Sprachperle der Fußball-Bundesliga. Das war der Vorcheck mit Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter zu finden unter @ramc und Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Danke euch beiden. Noch einmal der Aufruf, schreibt iTunes Rezensionen, bewertet uns da. Und der Hinweis, am Mittwoch kommt der Fragen-Podcast. Also, wenn ihr noch Fragen habt zur Bundesliga, stellt sie. Die werden bis dahin nicht beantwortet, aber dann in den weiteren Fragen-Podcasts sicherlich. Also immer Mittwoch der Fragen-Podcast mit, lass mich kurz überlegen, Konstantin Eckner, Christopher Ramm und mir. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig einmal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.